Amen. Vielen Dank, lieber Philipp. Lasst uns jetzt still werden und gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Und ich lese aus 1. Samuel, das Kapitel 27. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages in Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen und im ganzen Gebiet Israels. Und ich werde seinen Händen entrinnen. Und David machte sich auf und zog hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achis, dem Sohn Maochs, dem König von Gat. Und David blieb bei Achis in Gat mit seinen Männern, ein jeder mit seinem Hause. David auch mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jezreeliterin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Und als Saul angesagt wurde, dass David nach Gat geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr. Und David sprach zu Achis, »Hab ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so mag man mir einen Wohnort geben in einer Stätte auf dem Lande, dass ich darin wohne. Warum soll dein Knecht in der Königstadt bei dir wohnen?« Da gab ihm Achis an diesem Tage Siklag. Daher gehört Siklag den Königen von Juda bis auf diesen Tag. Die Zeit aber, die David im Philisterlande wohnte, war ein Jahr und 4 Monate. David zog hinauf mit seinen Männern und fiel ins Land der Geschuriter und Girsiter und Amalekiter ein. Denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis hin nach Schur und Ägyptenland. Und so oft David in das Land einfiel, ließ er weder Mann noch Frau leben und nahm mit Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte wieder zurück. Kam er dann nach Achis, und Achis sprach, »Wo seid ihr heute eingefallen?« So sprach David, »In das Südland Judas oder in das Südland der Jerachmeliter oder in das Südland der Keniter.« David aber ließ weder Mann noch Frau lebend nach Gat kommen, denn er dachte, sie könnten uns verraten. So tat David, und das war seine Art, solange er im Philisterland wohnte. Und Achis glaubte David, denn er dachte, er hat sich im Verruf gebracht bei seinem Volk Israel. Darum wird er für immer mein Knecht sein. Amen.
Leben im Schatten, sterben auf Raten, haben wir was davon, haben wir gerade gesungen. Hass und Empörung, Leid und Zerstörung, ist das die Endstation? Das hat zwar nicht der David geschrieben, sondern Manfred Siebald, aber das hätte auch von David stammen können, denn so sah sein Leben aus. Und so sieht auch manchmal unser Leben aus. Es ist dunkel, es ist schwer. Es sieht so aus, als ob es keinen Ausweg geben würde. Wie gesagt, in der Situation hat sich David empfunden oder hat zumindest gedacht, dass er in so einer Situation ist. Und nicht nur bei David ist es so, auch Christen geht es zuweilen so, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht. Dass sie unter Depressionen leiden und nicht vorankommen. Und man stellt sich automatisch die Frage, wenn man so eine Geschichte liest, war das wirklich nötig? Gibt es eigentlich keinen Ausweg für so etwas? Wie kann ich Sieg bekommen über die Tiefschläge? Wie kann ich fertig werden mit Depression? Ist das überhaupt möglich? Und ich denke, dass unser Text uns dazu ein paar Antworten gibt. Zunächst mal sprechen die ersten Verse von menschlichen Auswegen, menschlichen Auslegen. Die ständigen Angriffe, die der David da erlebt hat, die haben schlussendlich zu Depressionen geführt. Verständlich, denn die frommen Regungen, die der Saul hin und wieder gehabt hat, wir haben ja letztes Mal über eine dieser Situationen gesprochen, wo er dann gesagt hat, mein Sohn David, es tut mir ja so herzlich leid und ich weiß, du wirst hinterher der König werden und so weiter. Das kam immer wieder mal, aber es war nur eine ziemlich kurzfristige fromme Regung, die der Saul da gehabt hat. Das geistliche Verhalten von dem David auf der anderen Seite schien völlig wirkungslos zu sein. Er hat sich ja so verhalten, wie das eigentlich richtig war, aber irgendwie hat das nichts gebracht. Und unser Text beginnt mit den Worten: und David dachte. Und David dachte. Da fragt man sich automatisch, ist das falsch zu denken? Ist natürlich nicht der Fall. Aber David hat sich klar gemacht, als er da saß, hat sich gesagt, das geht einfach so nicht weiter. Es ist ziemlich verständlich, dass er in dieser Situation der ständigen Verfolgung ungeduldig geworden ist, dass er bedrückt geworden ist, dass er sich die Frage gestellt hat, ist Gottes Weg wirklich das Beste? Hat er nicht auch noch was anderes zu tun, als sich ständig um mich zu kümmern? Oder wie das manche Leute sagen, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Das kann man durchaus denken. David hat noch nicht gewusst, was in Jesaja 55 steht, weil es erst später geschrieben worden ist. Aber da heißt es, das sagt Gott durch den Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen. Und meine Gedanken über euren Gedanken. Eine Übersetzung heißt, so viel höher sind meine Gedanken als alles, was ihr euch ausdenken könnt. Das ist gut zu wissen, dass Gott andere Gedanken hat als wir, dass er nicht in so eine Situation hineinkommt. Im Gegenteil, im Neuen Testament wird uns durch Paulus zugesagt, im 1. Korintherbrief, im 10. Kapitel, 13. Vers, Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er sogleich für einen Ausweg sorgen, sodass ihr standhalten könnt. Eine großartige Zusage. Die hat mich mein ganzes Leben hindurch begleitet und ich vertraue auch darauf, dass Gott, ganz egal wie die Situation aussieht, das Beste weiß. Als wir dann sehen, als David dann gesagt hat, ich gehe zu dem feindlichen König und versuche mich da lieb Kind zu machen, dann bin ich ein bisschen sicherer als in meinem Heimatland. Da war das, wie wir im 4. Vers lesen, von Erfolg gekrönt. Da heißt es, als der Saul hörte, dass David im Philisterland war, da ließ er ab, nach ihm zu suchen. Er hat gesagt, jetzt ist er weg, da habe ich meine Ruhe. Uns geht es manchmal so ähnlich mit dem David. Da wird es ein bisschen ruhiger und wir meinen, weil es ruhiger wird, muss das, was wir gemacht haben, richtig sein. Aber wir sollten uns bewusst machen, wer nicht kämpft, wer nicht entschieden ist, der erlebt normalerweise kaum Angriffe. Ich würde jedem in seinem Christsein sagen, wenn da Windstille herrscht, kann das sehr wahrscheinlich auch daran liegen, dass der Teufel dich einfach für zu harmlos hält. Und dich deswegen in Ruhe lässt. Wir lesen davon öfters in der Bibel, in den Sprüchen heißt es in Kapitel 16, im 25. Vers, der Mensch hält einen Weg für richtig und dennoch führt er zum Tod. Nicht sehr angenehme Bibelstelle, aber es stimmt, einfach Sache für richtig zu halten, weil es ruhig ist, das ist auch keine Lösung. Es ist keine Lösung, weil David letztlich zu Hause war beim Feind seines Volkes, beim Feind Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das vorher aufgefallen ist, als er David mit dem König Achish spricht, dann sagt er, er möchte in eine der anderen Städte gehen, da sagt er zu ihm, dein Knecht, das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch, weil das eine Pseudolösung ist. Wisst ihr, die Größe des Gefängnisses ist unerheblich. Man ist trotzdem immer noch gefangen. Und das hat der David hier erlebt. Nicht nur das, ein solches Verhalten entehrt Gott. Und man kommt, wenn ich das auf die Gemeinde übertrage, man wird dadurch zu einem Brückenkopf Satans in der Gemeinde, wenn man sich so verhält. Und zusätzlich noch dazu ist ein schlechtes Vorbild für andere. Darüber müssen wir uns immer wieder neu bewusst sein, dass unser Verhältnis, unser Verhalten oft auch für anderen als Ausrede dient. Ja, wenn der oder wenn die sich so verhalten können, dann kann ich das auch. Denn die sind ja alte Christen, also okay, gehen wir. Menschliche Auswege führen letztlich nie zu einer Lösung. Und sie enden meist in einer Kapitulation oder in einer Verbrüderung mit dem Feind. Genau das passiert hier dem David. Aber nicht nur das sehen wir hier, sondern im zweiten Teil nicht nur menschliche Auswege, sondern menschliche Abwege. Ich möchte nochmal betonen, Depression und Druck sind keine Sünde. Das ist ganz normal in unserem Leben, dass es da Schwierigkeiten gibt. Das sind eine körperliche Reaktion auf das, was von außen passiert. Aber Aufgeben führt meist dazu, dass wir dann in echte Probleme kommen. So war das bei David. Zunächst mal sieht es eigentlich richtig aus, wenn man die Bibel kennt. Der David zieht in den Kampf, zwar nicht gegen die Leute, die er nachher gesagt hat, gegen die er gekämpft hat, sondern gegen die Amalekiter. Und das ist nicht ein Fehler. Im Gegenteil, im zweiten Buch Mose wird berichtet, dass Gott sagt zu Mose, der Herr kämpft gegen die Amalekiter von Generation zu Generation. Die Amalekiter, vielleicht das als kleine Ergänzung hier, steht stellvertretend als die Mächte, die gegen Gott aufstehen und die versuchen, die Gemeinde zum lahm zu legen. Und deswegen wird das gesagt. Aber was David hier macht, ist, er macht zwar das Richtige, aber er versucht, geistliche Ziele mit menschlichen Mitteln zu erreichen. Und das ist immer falsch. Nein, es stimmt nicht, was viele Leute sagen, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Auch in der Gemeinde heiligt der Zweck nicht die Mittel. Und verkehrtes Denken ist die erste Folge von einem solchen Verhalten. Dann heißt es hier, dass er alle die Leute umgebracht hat. Ist ein bisschen grausam. Aber man muss daran denken, das ist vor 3000 Jahren geschrieben und die Welt war damals noch ein bisschen andere als heute. Es ist jetzt nicht ein Vorschlag, dass wir das mit den Leuten um uns herum so machen sollen. David hat sich letztlich an das gehalten, was Gott gesagt hat, nämlich dass gegen die Amalekiter, dass sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden sollen. Völliger Gehorsam wird von manchen Leuten eingesetzt statt völliger Hingabe. Das sind nicht dieselben Dinge. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Völliger Gehorsam und völlige Hingabe. Im Römerbrief heißt es im 10. Kapitel, mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird vor Gott gerecht gesprochen. Nicht unser Gehorsam ist es, was das Entscheidende ist, sondern entscheidend ist das, was Jesus Christus getan hat und tut. Meist führt so etwas dann nur noch in tiefere Depressionen. Jesus hat eine andere Art und Weise gesagt, auf eine andere Art und Weise hingewiesen, wie wir das uns da verhalten sollen. Im Johannesevangelium im 8. Kapitel sagte: Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann im Vers 36, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und das ist nur möglich, wenn wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen. Was letztlich hier passiert, ist ein wirklich tragisches Ende. Im 12. Vers, also letzten Vers von diesem Kapitel, da heißt es, Achish, der König dort, war davon überzeugt, jetzt hat sich David bei seinen Leuten so verhasst gemacht, er muss mir für immer dienen. Und das passiert leider oft, wenn wir uns nicht an Gottes Wege halten, nämlich dass die Leute um uns herum und dass wir selbst davon überzeugt sind, wir haben letztlich keine andere Wahl. Ich bin von Gott und von der Welt verlassen oder verstoßen. Er wird für immer mein Knecht sein, wie der Achish hier sagt. Freiheit ist letztlich unmöglich. Ich schaffe es nicht. Und viele denken dann, und letztlich ist es auch besser so. Ich bin selbst dran schuld. Menschliche Abwege enden immer in einer Sackgasse. Und das war auch beim David dazu, wie es dann weitergeht, das werden wir das nächste Mal sehen. Aber aus dieser Sackgasse scheint es kein Entrinnen zu geben, außer der völligen Selbstaufgabe. Und an der Stelle befand sich der David da. Vielleicht noch ein anderes, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr mal einen ganz anderen Text aufschlagen, nämlich den Psalm 62. Da wollen wir uns noch kurz damit beschäftigen. Wer diese Geschichte schon mal durchgelesen hat, dem ist vielleicht eines aufgefallen, nämlich das, dass David in dieser Zeit offensichtlich das Beten und das Singen verlernt hat. Es wird uns nicht berichtet, dass da in diesen 14, 16 Monaten, dass da irgendeiner der Psalmen entstanden wäre. Aber es gibt einen Heimweg, Gottes Heimweg. David hat damit, dass er das nicht getan hat, auf die einzig echte Hilfe verzichtet. In diesem 62. Psalm wird uns aufgezeigt, wie wir das anders machen können. Da heißt es, auf Gott allein vertraue ich fest, denn von ihm kommt meine Rettung. Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Ich kann mich Gott zuwenden. Ich kann mit seiner Hilfe rechnen. Das ist keine leere Hoffnung, wenn man das macht. Wir können die Zusagen Gottes bedenken, mitten in solchen schwierigen Situationen. Und vielleicht ganz praktisch, es macht sehr viel Sinn, sich einfach, wenn wir sich in so einer Situation befinden, wo alles kaputt zu sein scheint und man in so einer Sackgasse drin ist, es ist sehr sinnvoll, sich da eine ganze Reihe von Bibelstellen zu lesen, Liedtexte zu lesen. Manche Leute haben es schon gemacht, dass sie die ganze Küche mit Bibelversen plakatiert haben, damit sie nicht vergessen haben, was Gott alles zusagt und wie er hilft. Man kann es auch hören, das ist ja schön, dass heute alles möglich ist. Man kann sich Bibeltexte vorlesen lassen und es gibt natürlich sehr viele Lieder. Wir haben einige sehr gute Lieder, die uns ermutigen können, gerade in so einer Situation. Und dann kommt es darauf, dass wir immer wieder auf Gott hören. Im 6. Vers sagt David dann, ich will fest auf Gott vertrauen, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Meine Rettung und meine Ehre kommen allein von Gott. Er ist meine Zuflucht, ein sicherer Fels, auf dem kein Feind mich erreicht. Gott anzubeten, ihm zu danken, das ist der richtige Weg, um solche Dinge zu überwinden. Danken, Gott loben, Gott anzubeten, das wirkt heilend, genau auch in solchen Situationen. Gottes Tatsachen zu bedenken. Vielleicht auch ein praktischer Vorschlag hier. Das ist etwas, was man wirklich einüben kann und einüben sollte. Vielleicht jeden Tag für irgendetwas zu danken, für das man nie vorher Danke, Gott Danke gesagt hat. Es ist unwahrscheinlich, wie viele Dinge es gibt, für die man Gott Danke sagen kann. So ganz normale Dinge, wo man denkt, ja, das ist eigentlich, wozu soll ich dafür Gott Dank sagen? Aber letztlich ist alles, was wir haben, von ihm geschenkt. Und David sagt nicht, naja, das kommt halt so über mich und dann singe ich Gott ein Loblied, sondern er sagt, ich will fest auf Gott vertrauen. Das war eine bewusste Entscheidung. Und noch ein letztes, was hier in diesem Psalm gesagt wird, dass wir unser Herz bei Gott ausschütten sollen. Bei mir heißt es hier in dieser neueren Übersetzung, vertraue alle Zeit auf ihn, mein Volk. Bei Luther heißt es, glaube ich, vertrautet auf ihn, liebe Leute. Großartige Sache, schütte dein Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Und dann am Schluss, Gott hat klar und deutlich gesprochen. Viele Male habe ich gehört, du allein, Gott, hast alle Macht und du, Herr, bist gnädig. Du wirst jeden Menschen nach seinen Taten richten. Vertrauen nicht auf die eigenen Wege, nicht auf die eigenen Möglichkeiten Vertrauen setzen, sondern Gottes Treue bedenken, die er nicht nur zugesagt hat, sondern die er auch tatsächlich sichtbar werden lässt. Ihm alles sagen, was uns bedrängt und uns in seine Hände fallen lassen. Und dadurch können wir Schritt für Schritt Heilung erfahren. Im 2. Timotheusbrief, im 2. Kapitel, wird das so gesagt, Wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Was für eine großartige Zusage. Selbst wenn wir auf die Nase fallen, Gott bleibt treu. Er steht uns bei und er hilft uns. Gott ist treu und weil Gott treu ist, deshalb eröffnet uns das den Heimweg. Jeder, der kommen will, kann zurückkommen in die Freiheit Gottes. Wir haben das vorher gerade gesungen aus diesem Lied von Manfred Siebald, das er für das erste Christiwel geschrieben hat. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten? Warum nicht starten? Lasst alles andere stehen. Und ich finde den letzten Vers so großartig. Werden sich Weg und Mühen denn lohnen, bis Gottes Fest beginnt? Ja, denn es hat für die schon begonnen, die auf dem Wege sind. Können wir jetzt schon singen und feiern? Da zweifeln manche dran, dass wir das jetzt schon können. Hat sich schon was getan? Ja, sagt sie bald, denn Gott will die Erde erneuern und fängt bei uns schon an. Und deswegen stimmt es, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Kommt, lasst uns gehen. Das können wir an David lernen, auch in so einer schwierigen Situation. Und das können wir und sollen wir immer wieder einüben. Und ich wünsche euch,